Aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 18 bis 22. Betet für uns, denn wir vertrauen darauf, dass wir ein gutes Gewissen haben, da wir in jeder Hinsicht bestrebt sind, einen ehrbaren Lebenswandel zu führen. Umso mehr aber ermahne ich euch, dies zu tun, damit ich euch desto schneller geschenkt werde. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an, denn ich habe euch mit wenigen Worten geschrieben. Ja, bis hierhin der Text. Und wir bitten dich nun, Herr Jesus, dass du uns dein Wort lebendig machst, dass du es aufschließt und in unsere Herzen schreibst. Amen. Wir befassen uns ja immer noch mit dem Thema Heiligung. Heiligung ist die Umgestaltung des Gläubigen in das Bild Jesu und das heilige Leben, das daraus folgt. Heiligung ist ein Anspruch Gottes, aber es ist auch zugleich ein Zuspruch Gottes. Wie sich unsere Heiligung nun vollzieht, in diesem Spannungsfeld zwischen Zuspruch und Anspruch, darum soll es jetzt heute gehen. Wir haben diese beiden wunderbaren Verse 20 und 21 aus dem Schluss des Hebräerbriefs gehört. Sie sind uns vielleicht vertraut als Segensworte zum Abschluss eines Gottesdienstes. Sie sind der absolute und bedingungslose Zuspruch Gottes. Er rüste euch aus, seinen Willen zu tun, und er wirkt das auch in euch. Also kurz zusammengefasst bedeutet das, ich habe es schon in meiner letzten Predigt erwähnt, Gott verlangt mit Heiligkeit das Unmögliche von uns. Und dann tut er selbst das Unmögliche in uns durch Christus. Das ist das ganze Geheimnis von Heiligung. Auf welcher Grundlage kann Gott es tun? Eine vierfache Grundlage. Nochmal Vers 20. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Das erste, Gott ist die Quelle des Friedens. Hebräisch müssen wir hier Shalom hören. Shalom ist gleichbedeutend mit Gemeinschaft mit Gott, mit völliger Übereinstimmung mit ihm, mit Heil. Das ist Shalom. Und Gott ist allein ist die Quelle allen Heils, allen Heiligen. Alles Heiligen und alles Guten, alles kommt von ihm. Es kommt nicht aus dem Menschen, aus seinen Bemühungen, nicht aus moralischen Werten und Forderungen. Das Zweite, Gott ist die Quelle des Lebens. Er macht die Toten lebendig. Wir waren alle geistlich tot durch Sünden und durch Übertretungen, das heißt völlig unfähig, das Gute zu tun. Gott hat unseren Herrn Jesus nach seiner Kreuzigung aus dem Tod herausgeführt. Und genauso hat Gott uns in Christus vom Tod zum Leben gebracht. Er hat uns mit ihm lebendig gemacht. Das Dritte, Jesus ist unser Hirte und wir sind seine Schafe. Jesus hat uns zu sich gerufen, in seine Herde hinein, in seine Gemeinde und damit in seine Nachfolge. Er geht uns voran als der Hirte. Er führt uns, er nährt uns, er pflegt uns, er trägt uns und er schützt uns. Er schafft die Voraussetzung dafür, dass jedes Kind Gottes sich gesund entwickelt und heranreift. Und das Vierte, die Grundlage unserer Erlösung, ist das Blut Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Mit dem hat er einen ewigen neuen Bund mit der Schöpfung geschlossen. Jesus hat uns mit seinem Blut von allen unseren Sünden vollkommen gereinigt. Und nicht nur das, er hat uns mit der Kraft dieses Blutes auch von der Macht der Sünde befreit. Das ist die vierfache Grundlage der Heiligkeit. Und sie liegt in Gott allein. Auf dieser Grundlage verwirklicht jetzt Gott das Heil, das uns in Christus geschenkt ist. Vers 21. Er, also Gott, rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Christus Jesus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wo kommen jetzt die guten Werke her, die Gottes Willen entsprechen, die wir tun sollen? Sie kommen nur von Gott selbst. Er rüstet uns dafür aus, und zwar völlig, vollständig, zu 100%. Er tut dies, indem er das in uns und durch uns hervorbringt, was ihm gefällt. Unsere guten Werke sind Gottes Werke, von Gott geschenkt, allein aus Gnade. Gott allein bewirkt das Gute, das wir tun, in uns und durch unseren Herrn Jesus, der durch den Heiligen Geist in unseren Herzen wohnt und regiert. Und er durchdringt uns mit seiner Liebe, mit seiner Kraft, mit seinen Tugenden, seinen Charaktereigenschaften. Jesus ist mein Leben. Er ist meine Kraft. Es ist nicht meine Kraft. Es ist nicht mein Charakter. Es ist nicht mein Bemühen. Ist das nicht ein wunderbares Evangelium? Hast du es verstanden? Hast du schon dafür gedankt? Alles kommt aus Gott, von Gott, durch Jesus, meinen Herrn, aus Gnade. Ja, danke, Herr, du bist es und du vollbringst es. Auf mich kommt es nicht an. Ich danke dir. Ja, können wir nur einstimmen in Dank und Anbetung des ewigen Gottes. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Hebräerbrief könnte hier zu Ende sein. Und ich könnte jetzt auch die Predigt mit Amen beenden. Aber der Brief ist nicht zu Ende. Er fährt jetzt fort im nächsten Vers. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an, denn ich habe euch mit wenigen Worten geschrieben. Also jetzt nach diesem herrlichen Zuspruch, dieser Verheißung, kommt eine Ermahnung. Warum? Das Wort Ermahnung hat irgendwie so einen schlechten Klang in unseren Ohren. Das klingt so wie Mahnung. Ja, das ist ein Brief, den man bekommt, wenn man vergessen hat, eine Rechnung nicht zu bezahlen. Ein mehr oder weniger freundlicher Hinweis auf ein Versäumnis. Vielleicht auch ein bisschen drohend mit Konsequenzen, falls man nicht rechtzeitig bezahlt. Ja, warum, könnten wir fragen, kommt es jetzt doch wieder auf mich an? Sollten uns vielleicht nochmal den Hebräerbrief anschauen. Er wurde ja geschrieben an jüdische Gläubige, die an Jesus glaubten. Wahrscheinlich waren sie im Tempeldienst tätig als Priester und Leviten. Sie befanden sich unter starkem Druck von ihrem jüdischen Umfeld. Wahrscheinlich sind sie sogar aus dem Tempeldienst entfernt worden. Und das heißt, sie haben ihr gesamtes Einkommen verloren. Das hing ja am Tempel. Ja, das heißt irgendwo, sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet. Daher standen sie in der Versuchung, wieder zum Judentum zurückzukehren. Ja, warum denn nicht? Wir können doch Gott auch im Tempel dienen, so wie vorher. Nein, sagt der Hebräerbrief, es kommt auf keinen Fall in Betracht. Ihr würdet Jesus, euren Messias, verleugnen. Ihr würdet von ihm abfallen. Ihr würdet alles verlieren am Ende. Der Hebräerbrief enthält die schärfsten Warnungen vor dem Abfall von Jesus. Und deshalb kommt jetzt nochmal diese Ermahnung am Schluss. Ermahnung kann man im Neuen Testament auch wiedergeben mit dringende Bitte oder Zuspruch oder auch Trost oder auch Ermutigung. Ja, er sagt, bitte, liebe Geschwister, erinnert euch doch an das, was ich euch in diesem Brief geschrieben habe. Vergesst es nicht. Das ist so wichtig für euch. Dieser Brief ist eine liebevolle, seelsorgerliche Hilfe. Deshalb wollen wir uns nochmal einige Kernpunkte davon anschauen. Da wird deutlich, dass die Heiligung ein Glaubensweg ist, ein Glaubenskampf des Christen. Deshalb gehen wir nochmal nach Kapitel 12, haben wir in der Schriftlesung schon gehört. Schauen uns nochmal einige Verse an. Vers 1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in den Kampf, der vor uns liegt. Unser Weg mit Jesus ist ein Langstreckenlauf, ist kein kurzer Sprint. Jeder, der Ausdauersport betreibt und vielleicht auch an Wettkämpfen teilnimmt, der weiß, dass nicht derjenige gewinnt, der am schnellsten startet und als Erster nach vorne rennt, sondern derjenige gewinnt, der die beste Ausdauer hat. Unsere Bekehrung ist ein Anfang mit Jesus. Der Anfang ist der Anfang, nicht das Ziel. Die Ewigkeit bei Jesus. Unser Weg vom Anfang zum Ziel ist ein Kampf oder ein Wettkampf mit einem Wettlauf zu vergleichen. Ja, der erfordert Anstrengung, der erfordert Disziplin. Ohne die werden wir das Ziel nicht erreichen. Und deshalb nützt es nichts, wenn man sich nur auf einen guten Anfang stützt. Dann und dann habe ich mich ja bekehrt. So manches gut gestartet, hat viel mit Jesus erlebt, aber dann vom Weg abgekommen oder erschöpft liegen geblieben. Man kann es sogar durch Unnüchternheit, durch Selbstüberschätzung und geistlichen Hochmut zu einem Sektierer werden und zu einem Knecht der Finsternis. Auch das gibt es leider. Um ans Ziel zu gelangen, sind zwei Dinge nötig. Das erste, das Ablegen von Lasten. Lasten, das sind unsere Sünden. Es sind unsere unheiligen Charaktereigenschaften. Die hindern uns beim Laufen. Die drücken uns nieder, die machen uns müde. Sie bringen uns zu Fall. Ja, sie können uns sogar in die Welt zurückziehen. Und die Heiligung dient dazu, dass wir solche Lasten loswerden, die uns am Laufen hindern. Und das Zweite, was wir brauchen, ist das Entwickeln von Ausdauer. Gemeint ist geduldiges Ausharren, Standhaftigkeit, Geduld, darunter bleiben. Das haben wir nicht von Natur aus. Von Natur aus suchen wir schnelle Erfolge. Ausdauer ist eine geistliche Tugend. Die muss über die Zeit wachsen und reifen. Noch die Ausdauer wird durch die Heiligung erworben. Die Heiligung ist daher ein Dauerprogramm im Leben eines jeden Gläubigen. Sie ist uns von Jesus verordnet. Und jetzt, wie geschieht die Heiligung, die uns Charakter und Ausdauer verleiht? Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Wie ich schon erwähnt habe, geschieht Heiligung nicht durch moralische Anstrengung meinerseits. Sie geschieht nur durch das Hinschauen auf Jesus. Wir werden in das verwandelt, was wir beständig anschauen. Was schaust du dir an? Hier wird uns der Herr Jesus als unser Vorbild für unseren Glaubensweg dargestellt. Er ist den Kreuzesweg gegangen, voller Geduld und voller Ausharren. Und er konnte das, weil er auf das Ziel schaute. Das Ziel war die Versöhnung der Welt mit Gott. Gegenüber diesem herrlichen Heilsweg Gottes fiel die Schande und das Leid nicht ins Gewicht. Er ist der Überwinder, der den Weg vom Kreuz zur Krone siegreich gegangen ist. Und darum lasst uns auf Jesus, den Überwinder, schauen. In allen Anfechtungen, in allen Leiden, in Mutlosigkeit und in Frustration. Jesus ist der Anfänger und der Vollender meines Glaubens. Ich kann ja meinen Glauben nicht produzieren, ja, zu keinem Zeitpunkt. Jesus hat meinen Glauben angefangen, indem er mich zu sich gerufen hat. Und genauso sorgt Jesus dafür, dass mein Glaube nicht aufhört, bis ich am Ziel bin. Philipper 1, Vers 6. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird auf den Tag Jesu Christi. Wir brauchen daher nur diesen Glaubensblick auf Jesus und sonst nichts. Er allein ist, der mich ans Ziel bringt. Sonst müsste ich ja mich auf mich selber verlassen. Und auf mich ist kein Verlass. Hast du ihm schon dafür gedankt? Es ist wichtig, dass wir das tun. Denn durch das Danken sagen wir Ja zu diesen Wahrheiten. Und durch das Danken nehmen wir sie persönlich für uns in Anspruch. Das ist praktischer Glaube. Ja, wir sagen, danke, Herr, du tust es, egal wie schwach ich mich jetzt fühle. Danke, du bist mein Vollender. Du stehst über mein Problem. Du stehst über meiner Schwachheit und auch über meinem Versagen. Vers 3, achte doch auf ihn, der solchen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Jesus musste auf Erden pausenlos Widerspruch von Sündern erdulden. Und diese Sünder waren nicht die Randgruppen wie Zöllner und Prostituierte, sondern es waren die Pharisäer, es waren die Frömmsten der Frommen mit ihren extremen Ansprüchen an Frömmigkeit. Ständig musste er sich mit ihnen auseinandersetzen. Dass die Welt, ja, auch die fromme Welt, Jesus widerspricht, ist völlig normal. Ihm ging es genauso. Angesichts des beispiellosen Niedergangs der Endzeit, den wir heute erleben, können wir schon müde werden und aufgeben oder dagegen aufbegehren. Aber das Gegenmittel ist wieder Jesus. Schau auf ihn. Ja, wir können sagen, Herr Jesus, ja, du hast das alles zugelassen. Es steht in deinem Wort geschrieben, dass das so kommen muss. Wir warten auf dein Kommen, dass du alles neu machst. Und eingehüllt in dich selber gehen wir durch die Wirren der Endzeit hindurch. Was geschieht, wenn wir in Krisen kommen, vom Leben gebeutelt werden, doch mal versagen, vom Weg abkommen? Vers 4, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde und habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhne spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Unser Herr ist gnädig und geduldig. Er reagiert auf unsere Irrwege mit Züchtigung. Und Züchtigung ist wieder so ein unschönes Wort. Ja, das erinnert so an körperliche Gewalt. Aber das ist hier nicht gemeint, sondern gemeint ist hier Erziehung, Unterweisung, Zurechtweisung oder Zurechtbringung. Und Jesus tut dies, indem er uns solche Umstände schickt, die uns zum Umdenken und zur Umkehr bewegen. Also es ist ungefähr so wie beim Propheten Jona, der ungehorsam war. Dem hat Gott Problem über den Weg geschickt, bis er schließlich bereit war, den richtigen Weg zu gehen. Gottes Erziehungswege sind daher nicht Strafen, sondern seine reinste Liebe. Er will nicht, dass seine Kinder falsche Wege gehen. Und darum weist er sie zurecht. Erziehung ist daher ein Vorrecht, das nur die eigenen Kinder gegenüber ihren Eltern haben. Ist das schön? Gefällt es uns? Nein. Ist es richtig? Ist es notwendig? Ja. Gott sei Dank tut Jesus das, dass er uns nicht mit unseren Verirrungen einfach laufen lässt. Ja, die Heiligung besteht aus Zurechtweisungen des Herrn, zur Korrektur von falschen Denken und falschen Wegen. Alle Züchtigung, Vers 11, alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Wie reagieren wir auf die Züchtigung Gottes? Mit Zorn, mit Trotz, mit Rebellion, mit Selbstmitleid? Gott erwartet nicht, dass du dich über Probleme freust. Aber ich denke, er wartet auf die Frage, lieber Herr, was willst du mir damit sagen? Welche Absicht hast du damit? Was soll ich jetzt dadurch lernen? Gottes Zurechtweisungen sollen uns nicht niedergeschlagen und verzagt machen. Vers 12, darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie. Und jetzt nennt der Hebräerbrief zwei Gefahren, die uns vom Weg der Heiligung abbringen wollen. Die erste Gefahr ist die Niedergeschlagenheit, Entmutigung, Resignation. Es kann eine Reaktion sein auf Umstände. Es kann auch eine Reaktion sein auf schlechte Charaktereigenschaften, mit denen wir nicht fertig werden. Es gibt kaum etwas, was uns mehr lähmt als Niedergeschlagenheit. Was ist das Gegenmittel? Reiß dich zusammen, versuche aufzustehen. Versuch jetzt gerade mal von deinem Stuhl aufzustehen. Funktioniert das? Nein. Steh auf. Entweder du stehst auf oder du bleibst sitzen. Versuchen aufzustehen ist zwecklos. Es braucht eine Entscheidung, aufzustehen und dann das entschlossene Handeln. Ja, du kannst es. Steh auf. Entscheide dich. Richte deinen Glaubensblick wieder auf Jesus. Gottes Wort ist zum Glück so einfach und praktisch. Und dann der zweite Schritt, Vers 13. Und macht gerade Bahnen für eure Füße, damit das Lahme nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheilt wird. Aufstehen und dann losgehen, in gerader Richtung. Ja, wohin? Hin zum Ziel, wieder auf Jesus zu. So, das heißt wieder den Glaubensblick auf Jesus zu richten. Herr Jesus, du bist den Weg schon vor mir gegangen und du bringst mich jetzt auch weiter zum Ziel. Ja, vielleicht kannst du noch nicht richtig gehen, du bist noch lahm, du bist nur am Hinken und am Humpeln. Die Probleme sind auch nach dem Aufstehen noch da. Das Lahme, das sind deine Probleme, das Gebrechliche, deine Einschränkung, deine bösen Charaktereigenschaften, also alles, was noch kaputt ist und was noch der Heilung durch Jesus bedarf. Ja, Jesus will das alles heilen, deine Schwachheiten, die dich immer wieder zu Fall bringen. Heiligung ist daher auch Heilung von seelischen Problemen. Ein gesundes Glaubens- und Heiligungsleben bewirkt zwangsläufig auch Heilung der Seele. Vers 14, jagt nach dem Frieden und jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Ja, das ist jetzt eine der härtesten Aussagen im Neuen Testament. Also ohne Heiligung wird keiner den Herrn Jesus sehen. Das heißt, am Ziel bei ihm ankommen. Wirklich? Ja, das steht hier so hart. Und so ist es auch gemeint. Also die Heiligung ist keine Option für den Gläubigen, sie ist ein Muss. Wir müssen der Heiligung nachjagen, das heißt aktiv nach ihr streben, sie begehren, sie suchen. die fällt nicht automatisch vom Himmel, während wir vor dem Fernseher sitzen. Der Heiligung nachjagen. Das ist ungefähr so wie ein Schnäppchenjäger. Der durchforstet alle Kataloge und Prospekte, dass er ja kein Sonderangebot verpasst. Ja, der jagt ständig irgendwelchen Sonderangeboten nach. Ja, das verlangt durchaus eine gewisse Anstrengung und Disziplin. Ja, jetzt kann man fragen, ja, heißt es doch, dass ich, nachdem Jesus mich errettet hat durch die Bekehrung, mein Heil durch die Heiligung selber vollenden muss? Nein, was haben wir gehört? Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus hat angefangen bei mir, als ich mich zu ihm bekehrt habe. Er hat den Anfang gemacht und jetzt sorgt er auch für das gute Ende. Er vollendet meinen Glauben fortwährend, bis ich bei ihm am Ziel bin. Wenn ich das selber tun müsste, dann könnte ich mich ja selber erlösen. Das ist unmöglich. Jesus ist der Garant dafür, dass ich am Ziel ankomme. Indem er das Lahme bei mir heilt und ich das heilen lasse. Und genau dazu dient die Heiligung. Zusammengefasst könnten wir sagen, die Bekehrung bringt uns zu Jesus und die Heiligung hält uns bei Jesus. Denn was geschieht, wenn Jesus das Lahme bei mir nicht heilt? Dann wird es mich irgendwann vom Weg abbringen. Mit anderen Worten, wenn du nicht in der Heiligung lebst, dann wirst du von Jesus weggezogen. Entweder du bewegst dich auf Jesus zu oder du bewegst dich von ihm weg. So etwas wie einen neutralen Stillstand gibt es eigentlich nicht im Leben eines Gotteskindes. Eigentlich ist das doch selbstverständlich. Ein Kind Gottes, wenn es geistlich gesund ist, streckt sich doch immer weiter aus nach seinem Heiland, will näher zu ihm gelangen. Ist doch der Normalzustand. Ist das bei uns der Fall? Und jetzt nennt der Hebräerbrief die zweite Gefahr, die uns von der Heiligung abbringt. Vers 4, jagt nach dem Frieden mit jedermann. Und weiter Vers 15, und achte darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Die zweite Gefahr neben der Niedergeschlagenheit ist die Bitterkeit. Bitterkeit kann entstehen durch Konflikte mit anderen Menschen. Hast du Frieden mit allen Menschen? Oder gibt es da jemanden? Wenn immer du an ihn denkst, dann empfindest du Groll. Ja, genau. Das ist derjenige, der dir gerade in den Sinn kommt. Mach bitte mit ihm Frieden. Zuerst vor Gott und wenn es möglich und angebracht ist, auch mit ihm. Ansonsten wächst eine bittere Wurzel in deinem Herzen auf. Sie besteht aus Ablehnung, aus Groll, aus Anklagen. Und es ist ein großes Schlachtfeld des Bösen. Und diese Wurzel trägt dann auch irgendwann böse Früchte. Zorn, Hass, Neid, Ablehnung. Und es kann sogar bis hin zu Gewalttätigkeit und Mord gehen, wenn man das weiter nährt. Wenn wir anderen nicht vergeben, dann versäumen wir die Gnade Gottes. Warum? Gott hat mir in Christus alle meine Sünden vergeben. Habe ich dann noch Recht, Genugtuung für die Sünden anderer zu verlangen? Wer Gerechtigkeit fordert, dem wird Gott auch Gerechtigkeit zuteil werden lassen. Nämlich für die eigenen Sünden. Ja, wir kennen das Beispiel von dem bösen Knecht, dem alle Schulden erlassen wurden, der aber seinem Schuldner die Schulden nicht erlassen wollte, nachdem er selbst begnadigt worden war. Bittere Wurzeln können auch entstehen durch sündige Haltungen, so wie Stolz und Rebellion. Stolz ist, ich bin stur, ich lasse mir nichts sagen. Ich weiß selber genau, was richtig ist. Ich will immer Recht haben, ich will meinen Willen durchsetzen, koste es, was es wolle. Und Rebellion ist die Reaktion, wenn ich mich gegen etwas auflehne. Ja, man kann sich auch gegen Umstände auflehnen. Da ist etwas, was mir überhaupt nicht passt. Ich will das gern ändern, aber kann es nicht. Es ist ein lästiges, ein hartnäckiges Problem. Widersetzt sich all meinen Bemühungen. Und da fange ich an zu klagen und anzuklagen, auch Gott. Ich lehne mich dagegen auf. Ich laufe mit dem Kopf gegen die Wand. Ja, ist zwecklos, die Wand ist stärker. Kommt nur Kopfschmerzen. Und auch das löst deine Verbitterung aus. Das ist eine bittere Wurzel. Und das ist keine Privatsache. Sie richtet Unheil an und nicht nur bei dir selber. Sie hat immer auch Auswirkungen auf andere. Sie vergiftet die Umwelt, ist ein Umweltgift. Bitte nähre solche Wurzeln nicht, reiß sie aus. Mach Frieden mit anderen Menschen und deinen Umständen. Bitte bringe die bitteren Wurzeln zu Jesus ans Kreuz. Lass sie von ihm ausreißen. Lass dich von deinen Lähmungen heilen. Er macht dich wieder geistlich gesund. Und in vielen Fällen geht damit auch körperliche Gesundheit einher. Es ist bekannt, dass Bitterkeit auch körperlich krank macht. Ja, das ist aktives Jagen nach der Heiligung. Es ist der Kampf des Glaubens, in dem wir stehen. Also sorg dafür, dass du dich immer auf Jesus zubewegst. Besonders jetzt in der Endzeit ist das entscheidend wichtig. Denn die Offenbarung sagt uns dazu am Schluss in Kapitel 22 folgendes, Vers 11 und 12. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir und einem jedem so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Also der Herr Jesus sagt, so wie du jetzt lebst, hat das Auswirkungen auf deine Zukunft. Dein jetziger Zustand bestimmt deine Weiterentwicklung. Ja, ist sozusagen ein Trend, also eine Entwicklungstendenz, die ihre Richtung beibehält. Es gilt sowohl für mein persönliches, geistliches Leben als auch für die Gesellschaft insgesamt. Denn in der Endzeit wird die Bosheit weiter ausreifen, bis Gott mit seinen Gerichten eingreifen wird. Und ebenso wird auch die Heiligung der Heiligen weiter voranschreiten. Also die Schere zwischen dem Bösen und dem Heiligen, die öffnet sich in der Endzeit immer weiter. Das können wir schon täglich sehen. Die Endzeit ist die Zeit der Ausreifung des Bösen zum Gericht und die Ausreifung des Guten zum Heil. Und gerade jetzt ist die Heiligung das, was wir am meisten brauchen. Darum bleib nie stehen, sondern strecke dich täglich neu nach Jesus aus. Sag, Herr, ich hänge mich an dich, ich lasse dich nicht los. Ich hänge mich an dich mit all meinen Problemen, mit meinen Schwachheiten, mit meinem Versagen, mit meinen ungeklärten Fragen. Du hast mich erlöst und du bist der Garant dafür, dass ich das Ziel erreiche. Bitte hör nicht auf damit, mich zu heiligen, mich zurechtzubringen, dass ich niemals vom Weg zu dir abkomme. Wer sich so an Jesus hängt, dem gilt das, was in Hebräer 13, Vers 21 uns zugesprochen wird. Gott rüste dich völlig aus zu jedem guten Werk, damit du seinen Willen tust. Er wirkt das, was ihm wohlgefällt, durch Jesus Christus, der in dir lebt, zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Amen.